Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder hier vor Ort und in der Ferne, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Der verlesene Predigttext aus dem ersten Petrusbrief war etwas länger, als vorgeschlagen war. Grund dafür ist ein Wort, das mir neben den zwei Schlüsselbegriffen Glaube und Hoffnung ins Auge gesprungen ist: Fremde. Solange ihr hier in der Fremde seid, hieß es da. Während der heiligen Nächte nach Weihnachten haben wir hier über Jesu Geburt und einige Stationen seiner Kindheit nachgedacht, so auch über Flucht, Fremde und Rückkehr. Und zu diesen Themen gab es sehr berührende Berichte von unseren Geschwistern und aus ihren Erfahrungen von Flucht und dem Erleben von Fremdheit. Deshalb lade ich euch ein, jetzt kurz auch über diese Formulierung nachzudenken, solange ihr hier noch in der Fremde seid. Der erste Petrusbrief ist ja an Menschen gerichtet, die sich fremd fühlen. Nicht nur in besonderen Situationen, sondern sozusagen im Normalzustand. Angesprochen sind Christen in Kleinasien. Ursprünglich hatten sie eine andere Religion, doch mit ihrer Taufe und mit ihrem Glauben an Jesus Christus hatte sich für sie alles grundlegend geändert. Sie hatten das sinn- und ziellose Leben aufgegeben und richteten ihr Leben nun an Christus aus. Das hatte sie von ihrer bisherigen Lebenswelt entfremdet, oft auch von ihren Familien. Sie waren ihren Mitmenschen höchst suspekt geworden. Wir haben im Evangelium ja von Preis der Nachfolge gehört, von den Konsequenzen, die Nachfolge mit sich bringt. Religiöse Minderheiten, die anders leben, werden schnell zum Ziel für alle möglichen Verdächtigungen. Das war damals nicht anders als in der Gegenwart. Wir hier in Deutschland von heute haben es in besseren Zeiten leichter, als es in der dritten Christengeneration damals möglich war. Die musste sich in einer Hochzeit des Bösen bewähren. Sie bildete eine religiöse Minderheit unter Juden und Heiden. Sie wurde auch gnadenlos verfolgt. Oft ging es auf Leben und Tod und ihre Hoffnung wurde auf grausame Proben gestellt. Wir dürfen das nie vergessen, die Christenheit baut auch auf ihren Märtyrern auf. Doch als Christ sich fremd zu fühlen, ist auch uns sicher nicht unbekannt. Es gibt Christen, die sich in ihrer eigenen Kirche nicht mehr zu Hause fühlen. Die Zahl derer, die weder evangelisch noch katholisch sind, nimmt zu. In vielen Statistiken fallen zwar auch die Freikirchler unter die Konfessionslosen, aber grundsätzlich werden wir Christen bald eine Minderheit in unserem Land bilden. Die Auswanderung aus dem christlichen Glauben hat in unserem sogenannten christlichen Abendland schon längst begonnen. Deshalb sind wir von den Menschen damals nicht so weit entfernt, die sich aufgrund ihres Glaubens in ihrem Umfeld fremd fühlen. Zugespitzt kann man mit dem Petrusbrief sagen, wer es ernst nimmt mit seinem Glauben, mit seinem Einsatz für das Reich Gottes, der wird zwangsläufig immer wieder anecken. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Sich fremd zu fühlen, das bedrängt und verunsichert. Immer wieder wird man sich die Frage stellen, ist das der richtige Weg für mich? Angepasst würde es sich manchmal leichter leben lassen. Aber wie kann ich, wie kannst du im Fremdsein bestehen, im Kollegium, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in deiner Schulklasse, an der Uni? Der Autor des Petrusbriefes will den unsicher gewordenen Christen zu neuer Gewissheit verhelfen und ihren Glauben an Gott und ihre Hoffnung auf ihn stärken. Er erinnert sie an den Grund, auf dem sie stehen. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott. Es bleibt ein Geheimnis, wie das geschieht. Aber durch Tod und Auferstehung Jesu haben wir festen Boden unter den Füßen, der uns trägt. Uns wird eine Hoffnung geschenkt, die uns ermutigt zum Leben, zur engagierten Nachfolge in dieser Welt. Eine Hoffnung, die bis zum letzten Atemzug in uns leuchten kann. Fremdheitserfahrung, Unverständnis und Zweifel werden dadurch nicht aufgehoben. Aber es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, uns in unseren Hauskreisen, in Weg- und Jugend- und Lebensgemeinschaften als Christen immer wieder an diese Hoffnung zu erinnern und uns gegenseitig darin zu bestärken. Es ist die Hoffnung, dass am Ende das Leben siegen wird durch Jesus Christus. Diese Hoffnung weist über das irdische Leben hinaus und reicht gerade deshalb besonders in unser Leben hinein. Es ist die Hoffnung, dass Gott auch da Neues schaffen kann, wo alles tot und abgestorben erscheint. In der Hoffnung auf die Auferstehung steckt eine große Kraft. Sie ist imstande, manches auf den Kopf zu stellen. Liebe und Vergebung werden möglich, wo vorher Sprachlosigkeit herrschte. Gescheiterte Menschen werden nicht abgeschrieben, sondern bekommen eine neue Chance. Es wächst Mut und Zuversicht in die eigene Kraft und in die Kraft, die einem geschenkt wird. Es wächst das Engagement, sich für eine friedliche Welt und die Benachteiligten einzusetzen. Aber auch dabei kann es zu Fremdheitserfahrungen kommen. Ich sage mal, glücklicherweise gibt es ja auch noch andere Menschen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, ohne dass sie sich dabei auf die Gesinnung Jesu berufen. Wie gehen wir mit denen um? Sind das unsere Gegner? Viele kluge, engagierte Zeitgenossen versuchen nicht an Gott zu glauben und haben doch erkennbar ziemlich viel Hoffnung im Herzen. Ich frage mich, wie die das machen. Ohne Gottvertrauen inständig zu hoffen, dass trotzdem etwas in der Welt ist, was nicht von dieser Welt ist, dass das Gute siegt und nicht letzten Endes das Böse die Oberhand behält. Frei nach dem Motto, alles wird gut. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, das als Hoffnungsmotto vor sich herzutragen, gerade in diesen Wochen. Im Osten der Ukraine rückt Russland vor. Der Westen, vor allem die EU-Staaten, können versprochene Munition nicht liefern. In den USA stockt die Unterstützung, weil der Wahlkampf tobt und Europa für Washington immer weiter in die Ferne rückt. Und was kommt nach der Wahl dort? Im Schnee nördlich des Polarkreises ist der russische Oppositionelle Nawalny gestorben. Und mit ihm die Hoffnung auf Veränderung in diesem riesigen Reich. Russland und sein Präsident ist an allen Fronten oben auf. In Deutschland werden neue rote Linien aufgezeichnet. Der Bundeskanzler erklärt, was er nicht will und was er nicht tun wird. In den Reden Putins wird auffallend oft das Baltikum und Polen erwähnt. Es brennt in der Welt. Da sollte man nicht wegschauen. Es herrscht sozusagen Ostwind. Das Feuer könnte näher kommen. Die Nachrichten dokumentieren ein politisches und strategisches Durcheinander. Nichts könne mehr ausgeschlossen werden. Plötzlich ist die Rede von Bodentruppen, gar Atomwaffen. Was macht das mit dir und mit mir? Vieles, was mich in weltpolitischer Hinsicht bisher beruhigt hat, mein in Berlin gewachsenes Vertrauen in alliierte Schutzmächte, es trägt nicht mehr. Dann ist da die scheinbare Ausweglosigkeit der Situation im Gazastreifen, ausgelöst durch den Terrorüberfall der Hamas auf israelische Kleinstädte und Kibbuzim, mit der größten Zahl getöteter Jüdinnen und Juden nach der Shoah und nun noch mit einer objektiv nicht nachzählbaren, aber katastrophal hohen Zahl getöteter palästinensischer Zivilisten und täglich lebensbedrohendem Mangel an Wasser, Mehl und Medikamenten. Sind das nicht alles Gründe, uns zu fürchten? Wird wirklich alles gut? Es könnte schwierig werden. Denn auf welchen Grund lässt sich bauen ohne Gott? Vorhin haben wir im Psalm gesungen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das hat mich angesprochen. Das gilt mir und dir. Es gilt dir und mir, wenn es dir das Herz bricht, wie Menschen leiden, die Schöpfung geschädigt wird, Unfriede und Misstrauen sich in der Gesellschaft breit machen. Der Herr ist nahe und hilft. Der Herr hilft uns dabei, trotz und nach Auschwitz, trotz und nach dem Terror vom 7. Oktober und seiner Folgen, weiterhin an Gottes Liebe zu glauben, auf ihn zu hoffen, ihm mit Freude zu dienen. Wir haben uns diese Aufgabe zwar nicht so ausgesucht und sie ist schwer, aber ist es nicht viel schwieriger, nach all den furchtbaren Menschheitserfahrungen des 20. Jahrhunderts und einem knappen ersten Quartal des 21. Jahrhunderts seine Hoffnung auf pure Menschlichkeit und Vernunft zu setzen, wo wir doch genau wissen, dass auch viel Teuflisches im Menschen steckt? Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Dieser Satz, er stammt von Václav Havel, steht groß an einem Gebäude der Caritas in Weimar. Ich lese den Satz nochmal. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Dieses Motto passt eigentlich zu jedem christlichen Haus. Uns ist gesagt, dass wir frei gekauft worden sind von einem Leben ohne Sinn und Ziel. Einem Leben, das schon unsere Vorfahren geführt hatten, freigekauft durch das kostbare Blut Christi. Es geht in diesem Petrusbrief nicht um ein bisschen nette Nächstenliebe. Es geht um nichts weniger als um die tiefsten Dimensionen unserer Existenz, die uns einen Schauer über den Rücken jagen können, um unseren Lebenswandel und unsere zum Teil schlimmen deutschen Traditionen, um Blut und Leben, um Schuld und Unschuld, um Opfer und Vergebung, um Not und Herrlichkeit, ums Unvergängliche im Vergänglichen. Das alles und mehr steckt in diesen wenigen dichten Sätzen des ersten Petrusbriefes. Christus ist euretwegen, also auch unseretwegen, auf dieser Erde erschienen. Wir wurden als normale Sterbliche in die ewige Wirklichkeit Christi hineingetauft und haben dadurch Anteil erhalten, ach was, Anteil gewonnen an der Auferstehung. Diese Hoffnung ist beeindruckend, überwältigend. Sie überwindet die Hoffnungslosigkeit, denn durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der Jesus von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und warum das alles? Damit jetzt euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott ruhen. Mehr Hoffnung als diese wird uns nicht versprochen. Aber sie übersteigt die Dimension von Zeit und Raum. Sie reicht vom Menschensohn und seinen Menschenfischern über ungezählte Geschlechter von Gläubigen und Zweiflern bis hin zu uns und allen, die nach uns kommen. Sie gilt im Himmel wie auf Erden. Als Auferstehungshoffnung führt sie in die Ewigkeit. Als irdische Hoffnung gibt sie allen Auferweckten langen Atem, damit ihnen die unerlösten Zustände der Welt auf dem Herzen bleiben. Diese Botschaft kann Hoffnungslosigkeit und Depressionen heilen. Dietrich Bonhoeffer, der große Zeuge der Hoffnung zwischen Widerstand und Ergebung, hat uns nicht nur fromme Worte und Gedanken hinterlassen, sondern auch Übersetzungen des Evangeliums in der Sprache der Welt seiner Zeit. Er hat sich nicht gescheut, Hoffnung mit Optimismus zu übersetzen. Optimismus war für ihn, und hier zitiere ich ihn jetzt, Optimismus ist keine bestimmte Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern eine Lebenskraft. Eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt bestimmt auch einen dummen, feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er 100-mal irrt. Er ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Und das Zitat geht weiter. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf diese vorzubereiten. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Gott schenke uns alle Zeit solchen Glauben und solche Hoffnung. Gott wird euch Glauben und Hoffnung in seinem Frieden bewahren, der höher ist als all unsere Vernunft und unser Tun, auch höher als alle Zweifel und all unsere Verzweiflung über uns selbst und an unserer Welt. Amen.